Ja, wir haben eine neue Serie, die wir startet, und zwar Face the Book. Es geht um die Bibel und es geht darum, dass die Bibel wirklich das Fundament ist. Und das heisst, das Fundament, das die Leit ist, damit wir neu mit den Halt haben, wo wir uns danach ausstrecken können, wo wir wissen, das ist dort, wo wir wieder nachlesen können, wenn wir Informationen brauchen. Wenn wir wissen müssen, wie wir in unserem Leben umgehen müssen. Und gerade in der heutigen Zeit haben wir eine extreme Informationsflut. Es ist ja unglaublich, was wir alles erfahren, wo rund um die Welt geht. Also, ich habe da einen Bericht, einen Zeitungsbericht. Am Freitag ist da in der Zeitung gekommen. Er ist der Erbslizeller. Also, ein Mann in Amerika, der gemeint hat, er hätte Lungenkrebs. Und weil die Diagnose gestellt worden ist, und dann haben sie das rausgenommen und haben gemerkt, es ist ein Erbsli in seiner Lunge, das keimt. Und um die ganze Welt herum läuft jetzt die Information, dass es einen Mann gibt mit einem Erbsli in seiner Lunge. Ist unglaublich, die Informationsflut, die wir haben. Ich habe noch etwas anderes rausgenommen aus einer Zeitung. Ich finde die Zeitung immer sehr spannend, was sie alles bringen. Und zwar aus dem 20 Minuten. Der britische Anti-Spam-Dienstleister Clear My Mail hat eine Liste mit den 5 größten Spam-Mail-Opfern Englands veröffentlicht. Mit 44.001 unerwünschten Werbebotschaften pro Tag führt der Vorarbeiter Colin Wells das Ranking an. Das entspricht 16 Millionen Meldungen pro Jahr. Das Löschen der Nachrichten würde täglich etwa 2 Stunden in Anspruch nehmen. Also es ist unglaublich, was auf uns einprasselt. Es ist unglaublich. Du kannst auch, wenn du willst, Predigten runterladen. Du kannst alles Mögliche im Internet finden. Du brauchst nicht einmal mehr Bücher. Jetzt gibt es noch das iPad. Dann kannst du sogar die noch daheim lassen. Und so ist es mir oder uns ein mega Anliegen, dass wir das wichtigste Buch von der Welt wieder im Fokus haben. Und das ist die Bibel. Es ist der Bestseller. Es hat noch nie ein Buch gegeben, das so viel Mal übersetzt worden ist. Etwa 2000 Mal Sprachen ist die Bibel übersetzt worden. Es gibt kein Buch, das so viel Mal um die ganze Welt gelesen worden ist und verkauft worden ist. Die Bibel ist das Fundament von ganzen Gesetzgebungen. Auch von der Schweiz. Wir haben so viele biblische Grundrichtlinien in unseren Gesetzen. Und auch andere Länder. Also, die Bibel ist etwas, wo immer wieder zitiert wird. Manchmal auch ein bisschen ironisch. Aber sie ist präsent. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, das Buch ist nicht nur ein Buch zum Lesen mit Informationen drin, sondern es ist ein Liebesbuch von Gott geschrieben. Es ist eine Wahrheit drin. Und es ist, ich will auch gar ganz paar wenige Fakten bringen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns bewusst sind, das ist nicht nur ein Buch, wo wir lesen, wo wir wissen, es ist viel gutes Ding geschrieben, sondern es ist faktisch immer wieder auch Wissenschaftler haben herausgefunden, wo Evolutionslehre haben wollen, bestätigen, dass die wahr ist, haben herausgefunden, dass eigentlich die Schöpfungslehre wahr ist. Immer wieder ist der Fokus zurückgekommen, dass es nicht möglich ist, dass sie nicht stimmt. Alle haben sie widerlegen und haben herausfinden, warum sie nicht stimmen können. Und immer wieder haben sie gemerkt, nein, es stimmt, es ist fundiert. Einerseits hat es rund um die Welt auch jetzt 500 Wissenschaftler, die wieder neu überzeugt worden sind, dass die Bibel wahr ist. Und sie haben neue Fakten zusammengesammelt und haben gesagt, wow, das ist ja genial, dass da wirklich etwas fundiert ist mit Schriften, die sie gefunden haben. 1947 zum Beispiel haben sie Handschriften gefunden im Toten Meer beim Toten Meer, wo 76 nach Christus geschrieben worden ist. Also Leute, die das noch voll miterlebt haben, haben Schriften geschrieben über das Wirken von Jesus Christus, über die Apostel, was sie gemacht haben. Und das sind die ersten Schriften, die jetzt vorgekommen sind. Die Arche Noah, das wird gerne verschwiegen, hat man gefunden in der Türkei. Überreste auf dem Berg Ararat. Und was spannend ist, jetzt gerade in diesem April ist nochmal ein Bericht gekommen, auch in 20 Minuten. Ihr seht, ich bin 20 Minuten Leserin. Chinesische Forscher haben herausgefunden und sagen, der Warengehalt ist 99,9%. Das Zypressenholz, das sie dort gefunden haben, von dieser Arche Noah, 4800 Jahre alt ist. Also ist es zeitlich übereinstimmend. Gleichzeitig haben Wissenschaftler herausgefunden, dass wenn sie die magnetischen Kräfte, die laufend am Abnehmen sind, ausrechnen, dass die Erde höchstens 10'000 Jahre alt sein kann. Also immer wieder kommen Fakten auf den Tisch und das ist mega spannend. Und die Welt hört das manchmal nicht so gern. Die wollen lieber hören, was anders gibt, Götter und Gottheiten und weiss ich was alles. Aber die Realität der Bibel ist einfach unumstößlich. Und ich finde das so genial, weil es ist unser Fundament, es ist unser Gott, der dort beschrieben wird. Und es ist ein göttliches Werk. Es ist nicht einfach, Menschen haben das geschrieben, sondern es ist die Handschrift von Gott. Es ist etwas, wo er sein ganzes Herzblut hineingegeben hat. Du findest ihn in der Bibel. Du findest ihn, wenn du lesest. Und wenn du ihn fragst, zeig mir, wer du bist. Zeig mir dein Wesen. Wie du denkst, wie du bist. Gott, himmlischer Vater. Dann wirst du es in der Bibel finden. Er wird so viel beschrieben. Als der liebende Gott. Als der Gott von der Gnade. Der Gott, der dich sucht. Wo 99 allein lässt, weil er dich sucht, der 100. Es ist ein Gott, der sich sehnt, dass er Gemeinschaft haben kann mit dir. Dass du dir Zeit nimmst und an sein Herz ankommst und sagst, jawohl, genau, du bist der, der mich liebt. Es ist der Gott, der immer wieder klar in unser Leben hineinredet. Wenn du nicht weißt, wo du dich entscheiden musst, ob du sündigen oder nicht, lies die Bibel, es steht drin. Es ist so vieles klar beschrieben. Wir tun es manchmal gerne ein bisschen ausblenden und wollen lieber nur das Gute in unserem Leben rausnehmen, für unser Leben rausnehmen, zum Beispiel Lobpreislieder aus den Psalmen oder wie wir geliebt sind, aber er hat auch klare Botschaft, was er gerne würde von unseren Menschen haben. Er will, dass wir unser Leben ihm hingeben, dass wir da sind und sagen, jawohl, wir wollen dir gehorsam sein, wir wollen reagieren auf deine Wünsche, Gott. Er sehnt sich danach, dass er kann mit uns Geschichte schreiben. Und das ist etwas, wo wirklich das Genialste ist, wenn du denkst, da ist ein Gott, der alles geschaffen hat, das Universum, der auch so gut beschrieben ist in der Bibel. Und der schreibt mit dir und mit mir Geschichte. Er hat dich eingereiht in einen Plan, der schon lang läuft und der noch weiter wird gehen, bis in alle Ewigkeit. Du bist ein Teil von diesem Buch. Du bist ein Teil der Bibel. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Wir sind jetzt nicht einfach da und haben uns entschieden, dass wir Jesus Christus nachfolgen wollen oder dass wir uns dafür interessieren wollen, sondern wir sind da, weil das Gott so geplant hat. Weil er sich entschieden hat, dass er mit uns zusammen jetzt den Morgen verbringt. Und du wirst nie in der Bibel stehen, weil die Bibel ist schon geschrieben. Vielleicht stehst du mal in einem Geschichtsbuch, weil du etwas hast können erreichen. Aber du bist in den himmlischen Büchern aufgeschrieben. Und dort hat es einen Plan für dein Leben. Und wenn wir jetzt auch reingehen in die Serie der Bücher, der Bibel, es hat 66 Bücher, dann werden wir ein paar rauspicken. Und das ist nicht einfach, dass jeder gesagt hat, wir haben 7 Preacher, ich möchte jetzt gerne über das Buch reden, weil du hast immer dein Lieblingsbuch, oder? Und über das willst du am liebsten reden. Der Martin hat eins von meinen heute. Ja, ist nicht gewiss, gell? Und, sondern wir haben gesagt, wir machen es ganz anders, wir lösen. Und zwar haben wir alle 66 Bücher von der Bibel in einen Pott hinein und haben gesagt, und jetzt lösen wir, lösen, wer welches Buch von der Bibel überkommt, um darüber zu predigen. In der Bibel hat es immer wieder gemacht, im Alten Testament, sehr viel haben sie gelöselt. Auch, wo die 11 Apostel zusammen gewesen sind, nachdem Jesus auferstanden ist, haben sie gesagt, hey, wir müssen wieder einen 12. Apostel haben. Einer ist ja weg, der Juda. Und dann haben sie gelöselt, dass sie wieder einen 12. haben. Also lösen war etwas, was gang und gäbe ist. Da haben wir gesagt, gut, das machen wir doch auch. Und wir haben so jeder ein Buch gezogen und hat gesagt, ich setze mich mit dem Buch auseinander. Und zwar nicht nur, was ich jetzt vielleicht gerade gut finde, sondern was ist überhaupt Geschichte? Der Nehemia, heute hören wir über das, ich freue mich mega, was der Martin wird reden. Was hat der Nehemia bewirkt, aber wann hat er überhaupt gelebt? Manchmal wissen wir nicht einmal, wann, wer, wo, wie gelebt hat. Und warum er jetzt die Botschaft reingebracht hat. Gerade ein Prophet ist ja sehr spannend. Du weißt ja manchmal den Zusammenhang von der ganzen Bibel. Und das wollen wir anschauen. Und zwar jeden Sonntag jetzt. Und jeder, der predigt, tut auch das nochmal ein bisschen erklären. Und das ist ja so spannend. Weil auf einmal siehst du viel mehr Zusammenhang, wie Geschichte von Gott geschrieben ist. Wie Gott das, die ganze Menschheitsgeschichte immer wieder einen roten Faden drin hat und wie er die Menschen geführt hat und immer noch am Führen ist. Die Geschichte ist eben noch nicht fertig geschrieben, sondern die Bibel geht weiter. Es geht weiter. Alles, was in der Bibel steht, ist für die Gegenwart geschrieben, von der Gegenwart geschrieben. Es ist jetzt in der Gegenwart wirksam. Auch jetzt redet die Bibel zu uns, in unser Leben hinein, in unsere Geschichte hinein, in unsere Berufung hinein. Und sie redet in die Zukunft. Du kannst die Bibel lesen und sehen, was Gott vorhat. Es steht zum Beispiel, am Ende der Zeit wird Gott, Himmel und Erde, Jesus, Himmel und Erde zusammenfügen. Dann wird der Himmel auf Erde runterkommen. Und das Ende der Zeit, wissen wir nicht, vielleicht ist es in 10 Jahren, vielleicht ist es in 100 Jahren. Also, wir wissen es nicht. Aber da ist etwas, das noch parat ist, das noch zum Abholen ist, wo wir können erleben, wo wir können erleben, wie Gott noch mehr wird wirken, immer mehr und mehr. Und ich freue mich, dass wir da dürfen sein am heutigen Morgen und dürfen wissen, wir sind im Plan Gottes. Wir sind in der Geschichte von dieser Bibel. Und Gott will auch mit seinem ganzen Herz sich offenbaren. Durch die Bibel. Er braucht auch Predigten, er braucht Worship, er braucht persönliches Reden. Aber ich glaube, gerade wenn wir auch die Bibel lesen, und das ist mir so wichtig, dass uns das bewusst ist, hat Gott ja in jedem Vers inne, hat er eine Botschaft für dich. Glaubst du das? Du kannst einen Vers einfach lesen oder du kannst ein Kapitel lesen in der Bibel und liest es einfach durch. Okay, mein Kapitel abgehökelt, Bibel zu, liest den Morgen wieder drin. Oder du kannst sagen, was ist deine Botschaft? Was ist die Hintergrundbotschaft? Es ist wie ein Fenster, wenn du durchschaust, durchs Fenster durch und sagst, Gott, du hast mir etwas zu sagen. Und wenn es einfach auch ist, deine Liebe offenbaren oder einen neuen Aspekt von deinem Wesen, dir wird er begegnen, so wie mir auch, dass wir nochmal mehr können erkennen, wer er ist. Und das ist einfach im Buch, in der Bibel am besten beschrieben. Und wenn wir so uns ausstrecken und sagen, jawohl, genau. Ich will das Wort nehmen als ein Liebesbrief. Ich will es nehmen mit den Offenbarungen von Gott, wo Prophetien drin sind. Und ich will ein Teil sein. Kannst du dir auch eine Lieblingsperson aussuchen? Genau. Und die als Vorbild nehmen. Sagen, hey, Petrus oder Johannes oder Deborah oder Hanna, ich will so werden. Ich will, Herr, mich ausstrecken nach dem Plan, den du für mich hast. Ich glaube, das wird unser Leben verändern, wenn wir da die Tiefe von seinem Wort noch mal mehr verstehen und die Klarheit erfassen in unseren Herzen. Ja, und wir werden heute erst Bridge hören über den Nehemia von Martin. Ich freue mich mega. Ich weiss, du hast sehr tief gegangen, sonst schon. Und jetzt hast du noch mehr geforscht. Jetzt bin ich noch mehr gespannt, einfach auch auf das, die Botschaft, die du bekommen hast für Gott, für uns. Thank you.
So welcome back vom Sommerpause. Habt ihr auch Sommerpause genossen? Yes. Ja? Sind ihr in der Ferien gewesen? Yes. Ja, wir sind super schön im Tessin gewesen, Simon und ich. Wir sind auf einem Campingplatz gewesen, 2 Wochen und für uns ist es einfach so erholsam, wie wir können, du hast kein Internet. Und ich sage euch, wenn du mal kein Internet hast, die Welt dreht sich langsamer, weißt, viel langsamer. Kein Fernsehen, ist wirklich einfach ein Segen. Darum, wir haben extrem genossen, wir waren 2 Wochen im Tessin. Die einen gehen jetzt noch in die Ferien und bitte meldet euch jetzt nicht, aber sind einfach ganz ruhig und gehen. Aber schön, dass du da bist. Danke vielmals, Susi, für die Einleitung. Face the Book, die Serie, finde ich persönlich extrem spannend, weil wir werden innerhalb von einem Sonntag 1 Buch durchnehmen. Und das ist die Challenge in sich. Jetzt, ich habe Glück gehabt, ich habe ein eher kleineres gehabt, ein Durchschnittsbuch mit 13 Kapiteln, der Nehemia im Alten Testament. Aber da gibt es dann noch ganz andere, gell Alex, die Offenbarung. Die Offenbarung, die wir ganz am Schluss setzen. Die Offenbarung, der Alex. Freue mich jetzt auch schon drauf. Also dass jedes Buch ist es wird das Highlight sein. Der Nehemia, zum Nehemia. Für mich persönlich, wenn ich so etwas studiere, dann gehen meine Gedanken viel zu weit. Weil ich würde gerne alles wissen. Und ich bin einer, der sehr viel denkt. Und ich bin dann immer, ja, aber was ist denn dort und warum ist denn das so gekommen? Und im Prinzip habe ich jetzt eigentlich 3 Bücher studiert, weil der Ezra, der Nehemia und Esther sind verbunden miteinander. Eigentlich sogar der Daniel noch. Also eigentlich alles. Im Prinzip eben alles. Nur, um den Nehemia zu verstehen, muss man sicher den Ezra verstehen. Und ein bisschen, ja, also sicher die 2. Wir haben eine Geschichte vom Nehemia, der Typ heisst so, wo dort das im Wesentlichen, wo es um die Geschichte, um die es in sich drin geht. Jetzt, der Nehemia ist aber nicht, man nimmt nicht an, dass er der Autor ist vom Nehemia. Man nimmt an, das ist der Ezra. Der Ezra ist gerade das Buch vorher. Es ist Ezra, Nehemia, Esther, also Es und der Nehemia dazwischen. Und der Ezra nimmt man an, dass er die Bücher geschrieben hat. Weil er ist eigentlich der Schriftgelehrte gewesen. Er ist eigentlich der, der die Bibel sehr gut gekannt hat, die damaligen Schriften. Und sicher auch viel besser gewesen ist im Schreiben als der Nehemia. Der Nehemia war im Prinzip der Geschäftsmann gewesen. Kürzlich haben mich einer gefragt, ja, ist denn der Nehemia ein Prophet? Der Nehemia ist kein Prophet. Der Nehemia ist in der Bibel eine Geschichte, wo im Neuen Testament nie mehr zitiert oder erwähnt wird. Der Nehemia, ganz interessant, ist das letzte Buch, bevor Gott 400 Jahre geschwiegen hat, bis Johannes der Täufer und Jesus gekommen ist. Also, obwohl es nicht das letzte Buch im Alten Testament ist, ist es aber das letzte Buch, wo Gott geredet hat. Nach dem Nehemia war Ruhe gewesen, für 400 Jahre. Wir haben, der Nehemia ist auch, und das ist ein bisschen irritierend für die Leute, die das noch nicht so erforscht haben, dass die Bibel nicht zeitlich chronologisch drin ist. Das heisst, einfach mal grobe Information für alle, die noch nicht so versiert sind, es ist nicht, Esther zum Beispiel, das Buch, das nach dem Nehemia kommt, ist eigentlich vorher passiert. Zum Beispiel. Und das kann irritierend sein beim Lesen, dass dann du auf einmal auf etwas gestolperst und gar nicht, wieso sind sie jetzt wieder in der Gefangenschaft? Was haben sie doch Gott gerade befreit? Jetzt, ich komme nicht raus. Also die chronologische, zeitliche Ablauf ist nicht, wie sie die Bibel, wie sie drin, wie die Bücher drin eingeordnet sind. Der Hiob ist auch so ein Buch, wo sehr alt ist. Genau, der Hiob ist extrem ein altes Buch. Und es ist auch eines der interessanten Bücher, haben wir eben nicht gezogen. Darum alle die Bücher, die ich reden kann, ich darüber reden, ist eben sehr cool. Alle anderen Bücher kann ich darüber reden, außer die 7, die 6. Jetzt, der Hiob ist ein interessantes Buch, weil der Hiob eigentlich nichts zu tun hat mit dem Volk Israel. Alle anderen Bücher im Alten Testament haben immer Bezug zu Israel. Also da hat es ganz interessante Sachen drin, wo du als Leser dich musst reindenken, warum hat wer was geschrieben, zu wem irgendwie. Das ist extrem relevant, sonst verstehst du die Bibel nicht. Darum würde ich dir empfehlen, informier dich einmal in deiner stillen Zeit, nimm dir einmal ein paar Minuten Zeit, um ein bisschen die Hintergrundinformationen über die Bibel und über die einzelnen Bücher kennenzulernen und du wirst viel mehr den Inhalt noch geniessen können. Nehemia, wie gesagt, er war ein Mundschenk von einem persischen König. Mundschenk zur damaligen Zeit war eine extrem gut angesehene Position. Einer der höchsten Beamten überhaupt an einem Königshof. Der Mundschenk war der, der eigentlich die ganzen Wein und Trauben, die ganze Getränke, also vor allem der Wein, weil er viel Wein getrunken unter sich hatte. Die ganzen Weingärten hat er gehostet. Er hat auch geschaut, dass es dem König gut geht. Er war für Gesundheit zuständig, ein hoher Freund und Beamter im Königshaus. Eine angesehene Position. Jetzt der Nehemia, der war selber Jude und der ist aber dort in Persien, weil ja die verschleppt worden sind, eben früher in der Bibel, weil das Volk Israel nicht gemacht hat, was Gott gefällt, hat Gott das Volk zerstreut in die Welt. Das, vielleicht sehen wir das in anderen, ich nehme mal in anderen Büchern, wird das noch mehr vorkommen, die wir gezogen haben, dass jetzt das Volk Israel nach einem grossen Segen in der Mosezeit, wo Gott sie rausgeführt hat von Ägypten und so weiter, jetzt da in einer Situation sind, wo sie in der ganzen Welt verstreut sind. Und Gott ist aber gnädig und barmherzig, wie wir wissen. Und er sein Volk wieder zusammenzieht, in dem Moment, vom Nehemia, schon beim Esra. Und führt das Volk Gottes wieder zurück ins Land und bringt das Volk wieder zusammen als sein Volk. Eine Art eine Gnadezeit. Und Nehemia ist, wie gesagt, an dem Hof von einem anderen König und dient ihm. Und eines Tages, vielleicht ganz kurz zu der Geschichte. Eines Tages, muss ich schauen, dass es möglichst schnell durchgehen kann. Erfahrt er, dass die Mauern von Jerusalem immer noch in Schutt und Asche sind. Dass die Mauern trotz Zurückführung vom Volk Gottes ins Heimatland, dass Israel, also Jerusalem, immer noch in Schutt und Asche liegt. Und das bedauert ihn so sehr, dass er monatelang betet, fastet, brüllt, trauert über seine Heimat. Jetzt eines Tages kommt er zum König und gibt ihm den Wein, wie so oft, und der König fällt auf, dass er traurig aussieht. Was sehr, sehr heikel ist zur damaligen Zeit, wenn du zum König gehst und nicht lässig drauf bist. Das kann ein Tötungsgrund sein für den König, wenn du ihm nicht passest. Das sehen wir übrigens auch bei der Esther, ein bisschen später oder eben früher. Auf jeden Fall sieht er nicht gut aus, total verbrüllt, verheult wegen dieser Situation. Und der König spricht ihn an, er gibt ihm die Botschaft, du, mein Volk leidet, weil unsere Stadt eine Ruine ist. Darf ich zurückgehen und darf ich sie aufbauen? Der König Axarxes, wie der geheissen hat, der persische König, hat dann, Gott hat ihn die Hand auf ihn gelegt und hat ihm in Gala, hat der König hat Nehemia dann Gala, sogar mit einem Hammer schreiben, mit einem riesen Brief, über sämtliche Macht, Vollmacht, um alle, zum Holz organisieren, die alle müssen ihm helfen, mit einer riesen Vollmacht hat er ihn zurückgeschickt, um das aufzubauen. Er ist dann zurückgegangen, hat es besichtigt, hat die Leute gewonnen, er ist eigentlich ein Unternehmer. Ich kann es nicht anders können, formulieren, was er wirklich ist, der Nehemia. Ich nehme an, er ist ein Leiter, ein Unternehmer, ein Geschäftsmann, der die Fähigkeit hat, Leute zu mobilisieren, die Situation analysieren, eine Lösung bringen, Vision verteilen, Vision erklären, dass die Leute haben mitschaffen wollen. Er geht zurück, er gewöhnt die Leute, dass wir doch die Mauern jetzt aufbauen können. Ich habe da auch einen Beleg. Wir können das machen vom König. Und das Volk rundherum hat das natürlich nicht cool gefunden. Die fremden Völker, die haben jetzt gemeint, jetzt bauen sie ihr Reich auf, die bauen ihre Schutzwände wieder auf und das sind dann wieder unsere Feinde. Und darum haben sie versucht, den ganzen Vorgang zu unterbrechen. Sie haben versucht, Fallen zu legen, damit der Nehemia nicht die Mauer bauen kann. Ist eine coole Geschichte. Wird extrem lässig beschrieben, für die gerne Geschichten haben, wie sie dann haben müssen durch die Nacht durcharbeiten, Wachen aufstellen. Es wird berichtet, dass sie so bedrängt worden sind von den Feinden, dass sie haben müssen in der einen Hand eine Waffe heben und in der anderen Hand haben sie bauen können. Sehr dramatische Szene. Der Feind unmittelbar wird die Stadt einnehmen, wird sie bedrängen. Und sie in Angst bauen die Mauer fertig. In 52 Tagen haben sie Jerusalem die Mauer aufgebaut. Nicht Fertiggeschichte dort, sondern es geht weiter, indem dass sie dann den Ezra, der ja vorher Geschichte ist, der ja den Tempel gebaut hat in der Stadt, aber die Mauern nicht, das war der Nehemiah sein Job, den Gott vorgesehen hat, bittet haben, Ezra, erkläre uns nochmal die Schrift. Red, hol die Schriften, wir wollen wissen, nachdem dass Gott uns den Sieg geschenkt hat, nachdem dass Gott uns jetzt die Mauern aufgebaut hat, was steht im Wort Gottes für uns? Was müssen wir machen? Wie sollen wir jetzt leben da? Und der Ezra erklärt ihnen, wie Gott damals den Israeliten gesagt hat, wie sie leben sollen. Und sie haben das gemacht, sie sind dann in Freude hineingekommen. Das Volk Gottes hat gefestet, sie sind, haben aber auch Buß da. Sie haben Gott angebetet und die ganze Stadt, die ganzen Juden, die dort waren, haben alle Buß da Gott angebetet, weil der Ezra die Schrift vorgelesen hat, weil er aus dem Wort Gottes gelehrt hat und Gott Gunst gegeben hat, dass sie es aufnehmen können in ihr Herz. Und schlussendlich das Wort Gottes, die Botschaft von Gott, haben ihre Herzen weich geklopft. Und sie haben umgekehrt, sie haben die Frauen, die sie eingeheiratet haben, die sie nicht hätten dürfen, von anderen Nationen, von anderen Ländern, haben sie sogar getrennt, sie haben sogar Leute fortgeschickt, sie haben, wie soll ich euch noch ein paar Beispiele sagen, zum Beispiel, wenn eine fremde Frau, also eine Frau von einem fremden Land, wo ja logischerweise eine andere Sprache geredet hat, Kind dann auch die Sprache geredet hat, dann haben sie das müssen ändern und haben müssen dann die Sprache der Juden lehren. Du hast nicht mehr dürfen ausländisch reden. Zum Beispiel. Also einfach von der Dramatik. Das ist nicht einfach so, ja, jetzt tun wir, was Gott will. Fange ich morgen an. Sondern es hat wirklich ganz krasse Situationen gegeben, bis hin zu Sprach-Kommunikationsproblemen innerhalb der Familie, wo sie dann angewendet haben. Also Gott hat ganz klar geredet und sie haben vor allem ganz klar gehört. Und das ist eigentlich der Kern von dem ganzen Buch, dass Gottes Wort, wie es zu sich gesagt hat, so etwas kann auslösen in ihren Herzen. Und es löst es heute noch aus. Die Kraft vom Wort Gottes, wenn du das liest, schenkt Umkehr, schenkt Offenbarung, allein das Wort, wenn Gott zu dir redet und du etwas erkennst. Kann ganze Nationen verändern. Und so auch die Schweiz. Der Nehemiah, nachdem geht er zurück und rund 20 Jahre später kommt er, also zurück zum König, das war ungefähr ein Jahr gewesen, dann geht er zurück wieder als Mundschenk und kommt dann, fragt er mal, hey, du kannst nicht Ferien haben, das ist noch witzig, der hat wirklich nach Ferien gefragt, ich brauche mal Ferien, und kommt wieder zurück auf Jerusalem und er sieht, dass wirklich alles ganz schlecht läuft. 20 Jahre später, die Leute haben alles wieder vergessen, viele Sachen sind noch nicht installiert, der Tempel ist wieder zu unter Opsi. Der eine schläft, glaube ich, irgendwie in der Vorratskammer vom Tempel. Hat sich dort häuslich eingerichtet. Und so weiter. Also ganz üble Zustände. Und der Nehemiah muss das wieder rausmischen. Was für mich, vielleicht jetzt ein Teil von der Botschaft, vom Inhalt schon, was für mich wirklich auch eine riesige Botschaft ist wie schnell, dass der Mensch fähig ist, etwas zu vergessen. Weißt du, Gott kann in deinem und in meinem Leben ein Wunder tun. Und ich verspreche dir, es geht nicht lange und du vergisst ihn. Die Bibel zeugt. Die Bibel ist ja nicht nur Gottes Wort. Die Bibel ist auch ein Geschichtsbuch, wo du nachschauen kannst, wie ist der Mensch geholt. Und es geht über Generationen. Die Bibel ist geschrieben worden über 1200 Jahre, in einem Zeitraum von 1200 Jahren. Und ich sage dir, die Botschaft ist die, oder die Botschaft ist immer gleich, dass der Mensch wirklich, der ist immer noch gleich, heute wie vor 1200 Jahren. Der hat sich einfach gar nie verändert. Der Mensch fühlt sich immer noch viel zu gut. Der Mensch kann das grösste Wunder erleben von Gott und ein paar Jahre später oder eine Zeit später wieder murren und Gott total vernachlässigen und keine Ahnung haben, wer Gott ist. Es ist der Mensch, der Gott braucht, weil er selber egozentrisch, ichbezogen, überhaupt nichts lehren will. Der vernichtet sich selber. Ohne Gott vernichtet sich der Mensch. Auch so da, nach einem riesen, coolen Start, wirklich ein paar wenige Jahre später, wie neu gewesen wäre und die Leute nie nichts. Etwas, wo die Bibel oder etwas, wo das Buch extrem stark herausstreicht oder zu mir geredet hat, ist, dass Gott souverän ist. Gott hat in dem Buch mehr gemacht, als die Menschen gemacht haben. Und natürlich ist das immer so. Nur bei den einen Büchern oder bei den einen Geschichten merkst du, dass Gott wirkt, weil der einen Charakter dazu mitbringt. Ich nehme das Beispiel der Josef. Wo der Josef schlussendlich die Hungersnot hat können besiegen oder sogar seine Familie hat können in der Hungersnot dienen, ist, weil er charakterlich sauber geblieben ist. Im Gefängnis, mit seinen Traumdeutern, mit der Verführung, hat er Charakter bewiesen und darum ist er zu einer Stellung gekommen, wo Gott ihn hat können brauchen, versteht ihr? Jetzt beim Nehemia lesen wir das nicht, sondern Nehemia ist der Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit, wo Gott braucht. Der hat sich nicht speziell müssen beweisen, der hat sich nicht müssen, oder mindestens wir wissen es nicht. Natürlich wird er treu gewesen sein, loyal und so weiter, aber es ist nicht anhand von seiner Leistung, hat Gott ihn dann schlussendlich dort hin manövriert oder er sich selber, wo Gott ihn brauchen kann, sondern Gott hat das wollen und hat es so gemacht und hat einen gebraucht, der mit dem König verbunden ist. Genauso wie mit Esther übrigens. Die Esther ist das gleiche Buch, einfach ein bisschen anders erzählt, weil es ist eine, die nahe beim König ist, wo dann das Schicksal der Juden ändert, wie der Nehemia, wo Gott braucht. Und ich meine, Esther, ihre Begabung ist einfach gut ausgesehen. Du kannst das Buch hin und Fürsti lesen, du wirst nie zu finden, dass sie extrem überlegen war, dass sie täglich das Wort Gottes studiert hat, auf den Knien war, 3 Stunden, und darum hat Gott sie können brauchen, sondern Gott hat sie schön gemacht, und darum hat der König gefallen gehabt, und darum ist sie in dieser Position gewesen, um das zu erbitten. Und jetzt hat das gesagt, ist natürlich logischerweise, schliesse ich das andere nicht aus. Was ich aber will, verstärkt sagen in dem Buch, durch das Buch, was Gott zu mir geredet hat, ist, dass Gott einen Plan hat für dich, einen Plan hat für die Welt, und du kannst ihn nicht abhalten davon. Niemand kann ihn abhalten von dem. Also im Notfall pflückt er einen, dann wird er den Blocher brauchen, dann wird er irgendeinen nehmen. Und wie zu machen? Weil Gott souverän ist in seiner Handlung und Gottes Plan wird durchgezogen. Jetzt, ich weiss nicht, ob man das immer kann mit allen Büchern machen oder so, aber für mich hat Gott da rausgeredet. Was ich auch sehr cool gefunden habe, ist die Zusammenarbeit zwischen einem Lehrer oder Schriftgelehrten, dem Ezra, und dem Unternehmer oder dem Leiter, dem Nehemia. Es hat 2 gebraucht, für das Buch zum Erfolg zu bringen oder die Geschichte zum Erfolg zu führen. Es hat nicht einen allein, auch in dieser Geschichte, ist nicht der Nehemia der ultimative Chef gewesen, ohne ihm Ezra wäre es nicht gegangen. Der Ezra hat sein Buch geführt, der Nehemia hat es geleitet. Sehr stark, wie das rauskommt. Abfassungszeit, wie gesagt, Susi hat das schon berichtet, es ist wichtig zu wissen, wann das ungefähr passiert ist. Logischerweise, wenn das Jahr 0 mit Jesus anfängt und 400 Jahre ruhig war, dann wissen wir, es war ungefähr 400 vor Christus. 440, 430 vor Christus ist die Geschichte passiert, weil nachher ist ja 400 Jahre Ruhe und dann ist 0. Also das ist eine einfache Eselsleiter. Die Botschaft war für die Juden gewesen. Man hat früher sehr viele Sachen aufgeschrieben. Das Buch ist aufgeschrieben worden, damit man nachher nachvollziehen kann, wie Gott gewirkt hat, in welchem Leben, wie Gott die Juden führt, das Volk Israel führt sein Volk, und zum Nachschlagen und Gott können Ehre geben, dass man es eben nicht vergisst. Ich habe auf dem PowerPoint im Prinzip 2 Sachen. Was sagt das Buch Nehemia zu der Schweiz? Was kann die Schweiz daraus lernen? Was sagt das Buch dem? Und gerade der erste Punkt. Gottes Plan kannst du nicht aufhalten, habe ich vorher schon gesagt. Es kommt für mich ein bisschen vor, wenn ich das Buch lese, dass es eben, ich mache jetzt wirklich Parallelen zu einem Simson. Vielleicht kennen die einen das Buch oder der Typ Simson, nicht das Buch, der Typ Simson ist ein Richter. Und er, seine Begabung war Muskelmasse. Der hat nicht viel Hirn bekommen, aus meiner Sicht. Also, aber er war nicht der cleverste Junge, wenn du das liest. Aber Gott hat ihn befähigt für eine Sache. Und das hat er sehr gut können machen. Und hat das Volk in die Freiheit geführt. Das läuft für mich so ein bisschen in das hinein. Gottes Plan kannst du nicht aufhalten, weil er wird den Einzigen pflücken. Und auch wenn die Schweiz nicht will, an Gott glauben. Es spielt nicht so eine Rolle, weil Gottes Plan kannst du nicht aufhalten. Für mich ist natürlich, wenn ich an die Schweiz denke, tut es mir weh. Ich spüre, dass wir dort weit weggekommen sind von Gott als souveränen Herrscher über die Schweiz, wo wir eigentlich so mal angefangen haben. Wir Gott einbezogen haben, wir Gott den Schutz von Gott erwartet haben und heute wir wild aus der Hüfte schiessen und die Schweiz Gott will ablehnen. Und mein Gebet ist auch ein bisschen drin in dem Satz, ich hoffe natürlich insgeheim und ich bete natürlich, dass Gottes Plan in der Schweiz durchkommt. Weißt du, die Schweiz, egal wie hohl der Schweizer ist und Gott will ablehnen, ich glaube, dass Gott den Plan wird durchziehen. Jesus wird kommen und die Menschen werden erkennen, dass Gott gut ist. Dann haben wir den zweiten Punkt. Du hast keinen Schutz. Ich glaube, das Buch sagt der Schweiz, und dort ist eigentlich das grössere Problem, dass die Schweiz im Moment ohne Schutz ist. Ich sehe die Schweiz wie eine Stadt ohne Mauern. Zur damaligen Zeit. Schutzlos. Feinde bedrängen es. Und sie haben kein Tool, das abzuwehren. Wenn ich die Schweizer Politik anschaue, wenn ich unser Schulsystem anschaue, wenn ich unsere Medizin anschaue, wenn ich unsere Rechtsgesetzmäßigkeiten anschaue, dann sehe ich, da ist wieder noch ein System, da ist wieder noch eine Logik, da wird wild umgeschossen und es ist vor allem beeinflusst von einem Dalai Lama, von einem Muslim, von einem... Es ist total schutzlos. Die Schweiz hat wenig Rückgrat. Es ist nicht eine geschützte Stadt, sondern wenn einer eine gute Idee hat, dann geht man mal in die Schweiz. Und dort kann ich es vermutlich umsetzen. Wenn ich irgendeine crazy Idee habe über irgendeinen Gott oder irgendeinen Steinkult, dann bist du in der Schweiz, weil es ist total freiwillig. So sehe ich die Schweiz. Ich bringe irgendeine coole Religion und in der Schweiz wird es Fuss fassen oder auch nicht. Und es ist ja egal. Und der Schweizer glaubt an nichts. Und es ist total offenes Land. Ich glaube, wir haben keinen Schutz. Und ich glaube, Gott möchte den Schutz wieder aufbauen, dass wir geschützt sind von Gott dem Höchsten. Ich bin nicht mehr sicher, dass im Zweiten Weltkrieg, wo wir dort mal den Schutz gehabt haben von Gott, was ich stark glaube, geschichtlich gesehen, ich hätte Angst vor einem Dritten Weltkrieg und wie die Schweiz dann wieder aussehen. Wir haben noch einen dritten Punkt. Die Botschaft von Nehemia für die Schweiz ist, ich glaube, wir müssen beten, dass Gott eingreift. Und auch der, der nicht gläubig ist, an Gott soll Gott beten, dass er eingreift. Weil wenn Gott nicht eingreift, ist das Volk verloren. Und wenn du es nicht glaubst, dann kannst du über 1200 Jahre ein Buch lesen mit 66 Büchern, mit 40 Autoren. Und dann wird er genau das sagen, dass ein Volk ohne Gott stirbt. Hat keine Hoffnung. Und darum müssen wir unbedingt beten, dass Gott eingreift. Und dann habe ich noch den vierten Punkt. Beten für Offenbarung in unseren Herzen. Ich glaube, die Botschaft an die Schweiz und natürlich uns, wir Christen in der Schweiz, aber eben auch den Schweizer, und das sage ich jedes Mal am 1. August fest bei uns daheim, mein Lieblingsfest. Wenn wir die Schweiz, den Geburtstag von der Schweiz feiern, ich bete immer, dass wir Schweizer aufstehen und wieder Gott einladen, dass er einen Schutz, dass er Gnade, dass er Erkenntnis, dass er Offenbarung bringt. Wir brauchen die Offenbarung von Gott. Der Mensch braucht die Offenbarung von Gott. Auch jetzt wieder das Reparade von gestern. Wenn du die Menschen siehst, dann siehst du eine Hoffnungslosigkeit. Schau dir mal an, wie sie versuchen, mit irgendwelchen noch extremeren Sachen irgendetwas zu füllen in ihrem Herz, das du nicht füllen kannst. Außer durch Gott. Weil der Mensch sucht Gott. Vielleicht findet der Mensch Kirche, die Religion nicht so attraktiv, aber ich weiss, dass der Mensch Gott auf jeden Fall attraktiv findet. Tief hinein ist jeder Mensch auf der Suche nach Gott. Und Gott soll sich offenbaren in der Schweiz. Übernatürlich zu Menschen reden. Zu dir, aber auch zu den Bundesräten, zum Regierungsnationalrat. Zu allen. Eine Offenbarung brauchen wir. Was würde das Buch Nehemia zu dir sagen? Das Erste ist, lass Gottes Wort. Die Erweckung ist gekommen im Esra, im Buch Esra, wie im Buch Nehemia, durch das Lesen von den Schriften. Man hat es studiert und man hat auf einmal herausgefunden, wow, das ist wirklich Gottes Botschaft für mein Leben. Das ist wirklich ein Gott, wie es zu sich gesagt hat, ein Liebesbrief, ein Plan drin, der für mich ist. Ich glaube, der Gott gibt es tatsächlich und ich glaube, was da drin steht, das stimmt und darum verändert es mein Leben. Du wirst nicht können Jesus nachfolgen, Gott nachfolgen oder dein Leben verändern, wenn man nicht die Bibel liest. Wir werden einen Gast haben da am 29. August, der David Parrish, für die, die ihn schon mal gehört haben, mein Freund, der Amerikaner. Wir werden Deutsch-Englisch übersetzen und das wird der Hammer. Er wird wirklich über die Wichtigkeit vom Lesen im Wort Gottes reden. Und da haben wir schon so ein Sneak Preview gegeben von Kurzzusammenfassung, was er wird sagen. Und das ist der Hammer, weil ohne das Wort Gottes kennen, kann es nicht bei dir eine Veränderung auslösen. Weil du musst wissen, was Gott will, um zu wissen, was du machen musst. Der zweite Punkt, wo glaube Gott zu uns sehr gut, sehr klar hat durch das Buch, ist Verfügbarkeit. Jetzt habe ich vorher geredet, dass Gott eigentlich alles gemacht hat in dem Buch. Aber natürlich ist das nur begrenzt wahr, weil viele andere Leute wie Esra oder Nehemia haben sehr viel dazu beigetragen. Und vor allem etwas, was mir raussticht, ist, sie sind verfügbar gewesen. Der Nehemia hat eine Botschaft bekommen, dass seine Stadt in Schutt und Aschen ist, liegt. Und er hat sich verantwortlich gefühlt. Er hat sich verantwortlich gefühlt. Er hat das Gefühl gehabt, vielleicht bin ich die Person, die das richten muss. Vielleicht bin ich die Person, die genau jetzt Gott auserwählt hat, um meinen Freund, meinen Nachbar, vielleicht in meinem Geschäft den Unterschied zu machen. Ich habe auch Geschichte von der, eben wie gesagt, Geschichte von der Esther ist ja, habe ich auch gelesen und die ist sehr interessant, weil bei ihr war es so, dass sie ja dann auf dem Königshof war, als Königin. Und die Juden sind verfolgt oder hätten eigentlich alle umgebracht werden sollen. Sie hätten alle sollen umgebracht werden. Und dann ist der Mordechai, ein guter Freund von ihr, hat in ihr gesagt, hey, du musst es unbedingt du musst das regeln jetzt mit dem König. Du bist eine Königin, red mit dem König. Wir sind zu Stalin tot. Auch du, weil du bist ja Jüdin. Dann sagt sie ihm, ja, aber weisst du, ich kann nicht, weil normalerweise sterben die Leute, wenn sie nicht beim König vorgeladen sind und du einfach gehst. Das war offensichtlich so eine blöde Regel. Jetzt, und das wissen ja alle, ich habe wirklich geschrieben, einen grossen Bericht, so, ich kann nicht, weil du weißt ja, das weiss jetzt jedes Kind, dass ich ja nicht kann. Und der König hat mich schon lange nicht mehr gerufen, schon über Monate lang nicht mehr zu sich gerufen. Darum, ich bin die Letzte, die das könnte. Dann sagt er zu ihr, eben, vermutlich könnte es nicht sein, dass genau du wegen dem dort bist. Kann ich das kurz vorlesen? Das steht im Esther 4,14. Und da steht nach langem Hin und Her, wie gesagt, sagte Mordechai, der Esther, und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser. Das sehe ich auch bei Nehemia. Und ich weiß, das sehe ich auch bei ihm und bei meinem Leben, dass Gott genau das Gleiche sagt. Wer weiß, ist es nicht genau wegen einer Zeit wie dieser, dass du dort schaffst, wo du dort schaffst. Könnte es nicht sein, dass du vielleicht genau in dieser Nachbarschaft wohnst, genau wegen einer Zeit wie jetzt? Könnte es nicht sein, dass Gott dich genau darum auf Zürich geführt hat, vielleicht nicht die schönste Stadt der Schweiz? Vielleicht regst du dich auch auf, warum wohne ich da? Vielleicht ist es nicht gerade wegen dieser Zeit, hat dich Gott dahin geführt. Könnte es nicht sein, dass genau das dein Auftrag jetzt ist? Nichts Übernatürliches von Gott. Nicht eine brutale, wie ein David zum Beispiel, eine brutale Vorbereitungszeit, den Goliath besiegt und dann irgendwann bist du König. Nein, einfach, weil du da bist, Gott lebst, Gott gehorchst, für Gott dein Leben hingegeben hast und genau jetzt braucht dich Gott in deiner Zeit, in deiner Schule, bei deinen Freunden. Könnte es nicht sein, dass Gott genau dich für diesen Zeitpunkt ausgewählt hat? Ich glaube es. Sei verfügbar. Ich glaube, die Wichtigkeit, die sich rausgespürt ist, wir müssen für Gott abrufbar, verfügbar sein. Der Hans-Jürg hat das auch schon predigt darüber, dass Gott den Zugriff braucht zu uns. Sind wir verfügbar für Gott? Sind wir zugreifbar, dass Gott kann einen Move machen mit dir? Dass Gott vielleicht eine Botschaft an jemandem kann landen und kann dich brauchen? Aber oftmals sind Christen nicht rum und Gott langt ins Leere. Weil die Verfügbarkeit nicht da ist. Und du denkst, ja, irgendwann wird mich Gott auch mal brauchen. Ja, vermutlich jetzt. Vielleicht gerade dort, wo du bist. Vielleicht gerade dort, wo du bist. Der dritte Punkt. Den habe ich schon x-mal gesagt, weil der ist extrem. Gott wird dir helfen. Es ist, du kannst deine Berufung nicht forcieren. Du kannst nicht im Bundesrat kommen, wenn es nicht Gottes Plan ist, Agenda ist für dich. Ich glaube es nicht. Weil Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich glaube, dort, wo du den Plan von Gott anwendest in deinem Leben, wirst du Vollmacht und Autorität bekommen, genau in deinem Mass zu laufen. Die Bibel lehrt uns verschiedene Sachen und vor allem lehrt sie uns in verschiedenen Situationen umgehen. Susi hat das super gesagt. Ich vergleiche es immer so, dass die Bibel eigentlich wie ein Kompass ist. Und den Kompass braucht man, um zum Beispiel in einer Schiffsfahrt sich ausrichten können, wo stehe ich überhaupt. Der Kompass ist zentral für zum Wissen, wo Norden ist. Es braucht keine Batterie. Der Norden ist immer Norden bei einem Kompass. Es gibt ein Magnetfeld vor von der Welt. Kugeln. Und darum zeigt der Kompass immer auf Norden. Jetzt, egal was für eine Zeit, egal was für eine Kultur wir drin wohnen, die Bibel ist nach wie vor der Kompass, der sagt, was richtig und falsch ist und was Gott gefällt. Weil Gott ist gestern, heute und morgen gleich. Also der Maßstab für einen Mensch, wie er leben soll, ist die Bibel der beste Kompass für jeden Mensch. Weil es gibt auch andere Kompass. Und für mich ist ein cooles Beispiel, die gesehen haben, Pirates of the Caribbean, der Fluch der Karibik, da gibt es ja auch einen Kompass in dem Film vom Captain Jack Sparrow. Und der Kompass, der ist ja offensichtlich kaputt. Aber dann irgendwann später im Film, also er zeigt nie auf Norden, aber irgendwann später im Film merkt man, dass der Kompass nicht kaputt ist wirklich, sondern er zeigt einfach dort an, was er am liebsten sucht oder am liebsten will. Also wenn er an einen Schatz denkt, dann zeigt er auf den Schatz, wo der Schatz ist. Oder wenn er eine Frau will, dann zeigt er auf die Frau. Es ist mal eine Situation, er sitzt dort, eine schöne Frau nebenan und er zeigt einfach schnell drüber zu ihr. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute in unserem Umfeld und auch in der Schweiz genau ihren Kompass, sie haben schon einen Kompass, aber es ist eigentlich der von Captain Jack Sparrow. Es ist eigentlich der kaputte Kompass, der eigentlich immer auf das zeigt, was sie wollen. Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, je nach Lebenssituation gibt es einfach andere Regeln. Also müssen wir mal mit den Leuten reden. Es ist eigentlich alles gut, weil sie es ja gerade machen. Aber was sie nicht machen, das findet sie total hohl. Das kann man ja nie. Wieso könnt ihr das machen? Das ist total schräg, oder? Aber was sie machen, ist offensichtlich gut. Also eine wirre Grundlage von einfach das, was ich am liebsten habe, das ist richtig. Aber ich gebe auf jeden Fall eine kleine Gewinnchance, wenn eine ganze Nation den Kompass kreuz und quer zeigt. Kleine Gewinnchance. Und darum glaube ich, dass die Botschaft von Nehemia wirklich die ist, wie sie den Ezra gelehrt hat. Und sie haben Umkehrbuß da. Und haben den Kompass, die Bibel, vorgenommen, wo egal, was für eine Zeit wir drin wohnen, egal, was für eine Situation du drin bist, die Regelung, Gnade, Gottes Ansicht ist immer gleich. Die ist immer gleich. Das kann manchmal ein bisschen stressend sein, weil man das heisst, man muss etwas ändern. Aber es kann eben gewinnend sein für eine ganze Nation, für eine Gruppe zum Zusammenwohnen. Und wenn du etwas herausgefunden hast, auch über Kulturen, dann wirst du herausfinden, dort, wo es auseinander geht, dort, wo Meinungsverschiedenheiten sind, gehen Kulturen, Familien brechen auseinander. Wo sich der eine sein eigenes Wohl höher stellt als dem anderen sein. Und obwohl das so bodenständig tönt, ist es tief inne ein biblisches Prinzip. Wir müssen auf Gott hören, Gottes Wille beachten, dann wird es uns schlussendlich gut gehen. Weil Gott gut ist. Und es ist nicht das Wohlstandsevangelium, sondern es ist das, wenn einer sich ausrichtet auf Jesus, dann wird vielleicht dir nicht unbedingt körperlich oder seelisch besser gehen. Natürlich, du hast eine Lösung. Aber das Christentum schützt nicht vor Sorgen. Aber du hast einen Ort, wo du sie abgeben kannst. Und das ist der grösste Unterschied. Gott wirkt souverän. Gottes Hand war immer in dieser Geschichte über den Nehemiah und über den Esra. Und man hat das nicht können kaputt machen, man hat das nicht können verändern, trotz grosser Trübsal, trotz grosser Kampf und Einsatz vom Feind. Und für das wünsche ich dir und mir, dass wir für Gott an unserem Ort, wo wir sind, einen Unterschied machen, trotz Bedrängnis vom Feind. Weil im Wissen, dass wenn wir auf Gott vertrauen, wird er es ihnen schenken. Und sie haben die Stadt können aufbauen, obwohl sie die Waffen in der einen Hand hatten und mit der anderen müssen arbeiten, hat der Feind sie nicht fertig machen können. Diese Wachsamkeit wünsche ich mir. Das Vertrauen wünsche ich mir. Dass wir können sagen, Gott baut sein Reich mit mir, auch wenn es manchmal ein bisschen langsam geht. Vielleicht bin ich an dem Ort, wo ich jetzt bin, genau wegen einer Zeit wie dir. Genau wegen dieser Zeit. Und ich mache den Unterschied, ich stehe hinein, weil Gott mich berufen hat. Das Reich Gottes auszubreiten, ein Jünger sein und ein Licht in dieser Welt sein, wo nur du kannst sein in deinem Ort. Ich möchte beten für das. Vater im Himmel, ich lobe und preise dich, dass du einen Plan hast, der weitaus über meine Generation hinausgeht. Ich war nicht da, wo mein Vater geboren worden ist und ich weiss auch nicht, was nach mir kommt, aber ich weiss, dass du mich in diese Zeit hineingestellt hast, um einen Unterschied zu machen. Und ich weiss, dass ich in dieser Zeit lebe, weil du eine Botschaft hast an mein Umfeld. Weil du mich brauchen willst, weil du mich gesegnet hast, weil deine Hand über mir ist. Ich bitte dich für uns alle da, wo Jesus Christus dich als Höchsten in unserem Leben haben. Ich bitte dich, dass wir deine Stimme hören, dass wir tuend Tour sind des Wortes, dass wir das Licht sind in unserem Umfeld. Natürlich, einfach, unverkrampft. Weil wir wissen, der Segen von dir ist auf uns. Und wenn du Ja sagst, dann kann niemand anders Nein sagen. Du bist allmächtig, souverän, du schreibst Geschichte und du willst es mit uns schreiben.